SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Morgen miteinander. Bei mir sind zwei junge Gäste, Mitte 30. Sie arbeiten mit Wort, er mit Gemüse, beide mit viel Fantasie und viel Lust an Neuem. Das ist zum einen Nora Zucker, aufgewachsen in Zürich in einem Pfarrhaus. Schon als kleines Mädchen hat sie gerne Geschichten erzählt und erfunden. Und aus ihrer Sprachbegabung hat sie dann später einen Beruf gemacht. Nora Zucker bloggt, schreibt, moderiert Literaturanlässe und hat sich nach einem schweren Unfall vor 2 Jahren wieder zurück auf die Füße gekämpft. Herzlich willkommen, Nora Zucker. Nora Zucker, Sie schreiben Ihren Namen mit 2 K. Zucker. Das ist so ein Künstlername und es tönt ein bisschen wie Candice Zucker, oder? Hart, aber süß.
Ja, das ist vielleicht gerade eine gute Zusammenfassung zu meinem Wesen. Nein, es gibt eine Anekdote dazu. Und zwar bin ich Anfang 20 mit meinem damaligen Freund in Berlin gewesen und wir haben über Lebensentwürfe geredet und darüber, was er macht und wie er sich seine Zukunft vorstellt. Und ich habe einfach irgendwann gesagt, los, ich möchte schreiben und ich möchte frei sein und ich möchte nicht neu mit angestellt arbeiten und das mache ich jetzt. Und dann hat er zu Recht kritische Fragen gestellt, wie ich mir denn das vorstelle und man muss ja auch irgendwie das Einkommen haben und so weiter. Und irgendwann hat mich das so geärgert, dass er jetzt wie nicht mit einsteigt auf einfach mal das Träumen über eine mögliche Zukunft. Und hat dann wie gefunden, weißt du was, ich hatte das romantische Vorstellung davon, dass ich das Künstlerprekariat dann so feiern und habe dann einfach ihn relativ dezidiert angebrüllt und gefunden, weißt du was, und ich werde das machen, da kann mich niemand davon abhalten und ich heiße ab jetzt einfach auch Zucker. Kunstpause mit 2 K. Und habe dann, bin dann davon gelaufen und habe dann aber realisiert, ja, wir sind ja zusammen in Berlin in dieser Ferienwohnung und ich muss früher oder später dort hin zurück. Das ist dann so ein bisschen. Und dann habe ich das so angefangen zu behaupten und das steht jetzt auch in meinem Pass als Künstlername und jetzt ist es relativ ernst, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Und,
Zucker mit 2 K. Auf der anderen Seite der Pascal Haag, aufgewachsen in der Nähe von Zürich. Er hat Koch gelernt, mit allem, was dazugehört, also Fleisch, Fisch, Meeresgetier und Beilagen. Heute ist er Rezepteentwickler für Vegetarisches und liefert anderen Köchen Ideen, was man aus pflanzlichen Zutaten so alles kochen kann. Pascal Haag, was ist das Filet von der vegetarischen Küche? Gibt es so das absolute Lieblingsgemüse, das einfach die beste ist?
Ich liebe Gemüse allgemein. Was ich halt spannend finde, sind nicht viele Stücke von Gemüse, also nicht ein Brokkoli-Rösli, sondern der Brokkoli-Stiel und was man mit dem kann zaubern. Das sind so die quasi viele Stückchen für mich von der Gemüseküche.
Also lieber quasi ein Voressen als wie ein kurz angebratenes Grillfleisch.
Genau, so ausgedrückt stimmt das völlig.
Wo der Lockdown angefangen hat, Mitte März, sind 3 Sachen sofort ausverkauft in den Läden. Teigwaren, Tomaten in der Büchse und WC-Papier. Was ist denn bei einem Vegetarier so im Notvorrat? Das geht ja für beide, oder? Sind sie auch sofort losgerannt und haben Belati und Pasta gekauft?
Nein, als Rezeptentwickler bin ich eigentlich gut ausgerüstet mit x Zutaten. Was grundsätzlich für einen Vegetarier gut ist, ist sich ausrüsten mit Hülsenfrüchten. Mit Hülsenfrüchten kommst du recht weit hin. Hast auch das Protein dann gerade. Das als Tipp ist sicherlich etwas, was man im Vorratsschrank haben kann. Aber ich bin grundsätzlich gut ausgerüstet gewesen. Haben jetzt auch nicht Ansturm aufs WC-Papier machen.
Nora Zucker, wie war es bei Ihnen? Sofort gehamstert? Also Hamster, ich meine das nicht negativ. Man weiss einfach, es kommen harte Zeiten und kauft offenbar 20 Rollen WC-Papier extra so oft.
Nein, ich habe dort wirklich relativ lange noch mich nicht so gut ausgerüstet. Also ich bin grundsätzlich jemand, der erst seit dem Lockdown überhaupt Vorräte hat. Also ich habe vorher immer vom Kühlschrank ins Maul gelebt, eigentlich mit kleinen Vorräten. Und habe mich dann irgendwann einfach nicht mehr getraut, überhaupt WC-Papier zu kaufen, wenn ich es brauche. Weil ich schon das Gefühl habe, man ist schon stigmatisiert, weil man gehört jetzt zu denen,
die WC-Papier kaufen.
Das habe ich dann irgendwann einfach zwangsläufig ja sowieso müssen. Ich habe angefangen, ganz viel, also ich habe wirklich viel zu viel Süßkartoffeln. Zuhause, weil die sind so toll, man kann mit denen so viel machen. Sie heben so lange. Ich habe extrem viel Gemüse eingekauft und ja, Bündnerfleisch.
Wieso das?
Bündnerfleisch ist wie etwas, das ist...
Gut, es hebt auch lang.
Es hebt lang und es ist für mich wie Soul Food, wenn man das so sagen kann. Es ist sehr teuer, also ich kann mir das eigentlich und jetzt im Speziellen eigentlich gar nicht leisten und habe dann wie gefunden, so, das gönne ich mir jetzt noch, bevor es quasi die prekärere Arbeitsphase reingeht und kaufe mir dann Bio-Bündnerfleisch. Ich habe es unglaublich gern. Ich glaube, es ist auch sehr gesund. Und das ist eigentlich so das einzige Fleisch, das ich wirklich regelmäßig esse.
Ich denke, es ist kein Zufall, dass wir jetzt hier über Essen und Kochen reden. Auch wenn nicht der Pascal Haag da Gast wäre, der Rezeptentwickler ist. Ich habe das Gefühl, rund um mich herum haben alle Leute das Kochen entdeckt in dieser Zeit. Ist es Ihnen auch so gegangen, Frau Zucker?
Ja, ich muss wirklich sagen, da habe ich mich auch über die Einladung so gefreut, mit einem Koch zusammen. Ich koche seit 4 Wochen, ziemlich genau, jetzt etwa seit 4 Wochen, regelmäßig. Ich weiss nicht, wie lange das ist, dass ich es wirklich dann auch durchziehen, aber ich habe jetzt 4 Wochen lang 2-mal am Tag etwas gekocht, nach Rezept und also keine komplizierte Sachen, so, nicht, wo ich genau muss schauen muss, eine Messerspitze oder eine Prise, sondern wo ich so ein weiss, ungefähr gibt es eine Dramaturgie und dann kann ich aber da auch, ist es nicht schlimm, wenn ich dann so ein bisschen Freestyle mache. Obwohl ich ja immer Homeoffice mache, als in meinem Beruf als selbstständige Autorin, habe ich trotzdem das Gefühl, die Entschleunigung und die Massnahmen von außen geben mir jetzt das Gefühl, jetzt nimm dir doch Zeit, jetzt koche mal. Aber theoretisch bin ich auch sonst immer zuhause und könnte das machen. Aber ich habe das Gefühl, komm, nein, das geht mir zu lang. Und merke jetzt, ich kann plötzlich kochen.
Wie haben Sie sich denn vorher ernährt? Pizza Kurier, oder?
Nein, gar nicht. Ich kann sehr gut Rührei, da muss ich sagen. Das finde ich, kann ich gut. Viel Salat, also viel mehr kalte Mahlzeiten, Salat und dann einfach quasi eine Basis an Salat und dann pimpt mit. Also manchmal auch Früchte noch drin und Kerne. Und das ist dann teilweise schon auch sehr reichhaltig. Aber ich habe keine Lust gehabt oder das Gefühl gehabt, es ist mir nicht so wichtig. Mhm. Ich esse sehr gerne, aber lieber, wenn ich dann darf, bei jemandem am Tisch sitzen und mitessen. So.
Pascal Haag, warum der Rückzug in die Küche jetzt vor allem? Haben Sie eine Erklärung für das?
In erster Linie freut es mich richtig, dass so das Essen, das Kochen wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Wir reden seit Jahren darüber, dass es wichtig ist, Essen gut sich zu ernähren, darauf zu schauen. Aber umgesetzt wird es dann doch irgendwie nicht gross. Und jetzt ist die Zeit halt da. Und ich glaube, du kannst halt nicht den ganzen Tag das Fernsehprogramm auf und abwärts schauen. Und das Kochen hat zum Teil etwas Meditatives und jetzt ist der Zeitpunkt da, zum neu ausprobieren, eben nach Rezept kochen, wie Nora gesagt hat. Auch wenn man die sozialen Medien anschaut, Köche, die die Restaurants schliessen mussten, machen jetzt quasi ihre Kochshows mit in der Instagram-Story, zeigen sie, wie sie kochen und das wird dann nachgekocht.
Sie auch?
Ich habe mal ein Video gemacht, aber nicht wirklich ein Kochvideo. Ich habe einfach gezeigt, wie ein richtig feines Hummus gemacht wird.
Ja. Aber Sie leben ja eigentlich auch vom Publikum, oder? Also Sie haben ausgebildete Köche, die Sie unterrichten und denen zeigen, wie man vegetarisch kochen kann. Jetzt ist das Publikum weggeschlossen. Macht es sich schon ein bisschen traurig oder ein bisschen einsam?
Ja, bei mir ist es ein bisschen ein Mix zwischen das Einsame habe ich sonst auch mit der Rezeptentwicklung, die ich auch im Homeoffice daheim mache. Die Rezeptentwicklung, die sind nicht beim Publikum. Und so Workshops, Schulungen mit Publikum, ja, völlig. Das ist natürlich schon auch ein wichtiger Teil von meiner Arbeit. Und das macht auch Spass, zu sehen, mit Leuten zusammenarbeiten und schauen, was sind die Möglichkeiten in ihrem Restaurant. Ja, das vermisse ich schon.
Schreiben ist eh einsam, oder, Nora Zucker?
Ja, das meinen alle. Man sieht dann so traurig und irgendwie zurückgezogen in seinem Kämmerli. Ich liebe die. Ich würde sagen, einsam ist mir ein starkes Wort. Man ist allein mit sich, aber ich habe das Gefühl, wenn ich wirklich, und das ist nicht immer gleich, die Momente, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt läuft es, jetzt bin ich inspiriert, dann gibt mir das eigentlich das komplette Gegenteil vom Gefühl von einer Einsamkeit, weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade so mit mir und etwas passiert und habe dann das Gefühl, ich habe eine grosse, unendliche Welt, in der ich mich sehr aufgehoben fühle. Aber faktisch bin ich allein an meinem Schreibtisch und sehe unter Umständen den ganzen Tag kein Mensch.
Mhm. Also das ist gar nicht so anders, oder, im Moment?
Ja, andererseits, 50% hat es schon auf der Bühne stattgefunden, oder? Und das fällt jetzt komplett weg und das fehlt mir sehr. Mhm. Die Bühne und Gespräche mit Leuten, wo es auch nichts ausmacht, wenn man sich einmal will. Ja, irgendwie tanken. Und, ja, also da merke ich schon, Live-Situationen, von dem Kultur erlebt, das ist jetzt einfach, hoffe ich, dass dann sich auch wieder verändern darf. Ja.
Über was schreiben Sie jetzt? Schreiben Sie über das, was wir da alle erleben? Ist Corona das Thema oder gerade extra nicht?
Ja, ich habe mir das lange überlegt, am Anfang, als der Lockdown kam, ich habe mich auch mit Kollegen in der Kultur beraten und gesagt, und merke ja, dass die einen sehr schnell jetzt finden, man muss Content haben, man muss sich verhalten, man muss eine Meinung haben und. Ich habe mit dem sehr gerungen, also ich das Gefühl gehabt, muss ich mich verhalten, muss ich mich äußern und wenn ja, wie? Und man hat ja auch zuerst müssen in diesen Modus Krise, Ausnahmezustand reinkommen. Da habe ich ja nicht 3 Tage später schon eine Meinung. Ich habe ein Gefühl und ich habe Sachen passiert und so. Und ich habe mich jetzt sehr klar entschieden, dass ich mich da dazu nicht werde äußern. Weil ich auch nicht Lust habe, im Herbst dann alle Corona-Romane zu lesen von irgendwie Ich-Erzählerin isoliert in Wohnung und dann von dem aus wird erzählt. Das interessiert mich nicht. Ich habe ein neues Notizheft gekauft. Also ein Moleskine-Notizbuch, wo ich sage, gut, das ist jetzt so mein Journal, wo ich auch das Gefühl habe, bewältige ich so die Informationsflut von außen, dass ich einfach sage, 2-3 Mal am Tag mache ich schnell eine Notiz drin. Aber das ist für mich nicht das Literarische. Das ist einfach das Psychohygiene, den Kopf leeren und dann wieder frei sein für anderes. So.
Aber das machen Sie seit Jahren, oder? Eine Form von Tagebuch führen.
Ja, also es ist bemerkenswert, dass ich 2020, wo ich eigentlich doch auch Digital Native und mit iPhone und Instagram und allen Schnickschnack-Sachen unterwegs bin, ich habe eine Agenda und die ist also so eine Filofax-Agenda, Ledo-Einband, ein Tag pro Seite quasi dort drin, die ist wahnsinnig schwer, die braucht den ganzen Platz in der Handtasche, aber die Agenda ist immer dabei. Und die funktioniert schon als Terminübersicht, aber ich schreibe eigentlich jeden Tag noch 2-3 Stichwörter drin. Also irgendwie heute mit, was weiß ich, XY telefoniert, war gut, habe mich aber auch aufgeregt. Also es ist wirklich dann so ein bisschen in der Liebes-Tagebuch-Form. Das mache ich seit, ich würde sagen, ja, so Sturm- und Drangphase, Spätadoleszenz, irgendwie dann in der Pubertät, wo ich das Gefühl habe, so, und die ist immer dabei und es gibt wirklich Situationen, wo meine Freunde mich aufziehen, weil ich dann in einer Bar vielleicht einen Wein, einen Wein trinken kann und finde, den muss ich mal merken. Alle anderen nehmen das Handy und machen ein Foto von der Etikette und Nora nimmt ihre Reiseagenda aus und schreibt dann da alles ab. Das ist jetzt, das könnte man sagen, vielleicht ist es ein bisschen ein Tick. Ich finde, das ist...
Findet Sie das ein bisschen schräg, Pascal Haag, wenn Sie das hören?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe da tatsächlich auch ein... ich würde auch nicht sagen Tagebuch, es ist auch eher ein Notizbuch, wo ich jeden Tag so ein bisschen reflektiere, was habe ich heute geschafft, was ist nicht gut gewesen, was möchte ich morgen machen. So stichwortartig, nicht gross, es ist nicht pro Tag eine Seite. Aber ich tue auch jeweils am Ende des Tages reflektieren. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht speziell.
Und machst du das wirklich konsequent? Ich eben nicht. Also manchmal merke ich so, ich habe eine Woche nichts geschrieben und dann habe ich das Gefühl, muss ich es jetzt nachtragen? Und ich denke, das ist eben eigentlich dann wie geschwindelt. Also entweder mache ich es am Tag, aber rückwirkend nachtragen finde ich wie dann nicht mehr so echt. Dann ist es schon ein Text, sollte. Eigentlich.
Ja, ich weiss jeden es Tag. Zum Teil dann auch gar nicht mehr wirklich, was passiert ist. Nein, ich schaffe es auch nicht jeden Tag. Mir geht es dann auch am wieder runter. Und nachher wollte ich es auch noch antragen. Nachher ist es aber mehr so, was ist das schon wieder gewesen? Und dann lasse ich es dann trotzdem an mich sehen.
Warum machen Sie es? Was ist das Ziel von dem? Von dem Protokollieren vom eigenen Leben?
Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, ständig an sich zu arbeiten und versuchen, oder bei mir ist es zumindest so, versuchen, etwas aus dem Tag rauszunehmen und ja, am nächsten Tag je nachdem versuchen, besser zu machen. Das ist schon so ein bisschen das Ziel vom Ganzen für mich.
Ich denke, dass es jemand anders darf lesen.
Für mich ist es nur für mich. Ja,
ja, also ich vor 10 Jahren hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall, das ist mein Innerste, oder? Und so liest sich dann teilweise auch, es ist viel Drama und so. Und heute würde ich einfach sagen, also ich glaube, man würde gar nicht so viel, es wäre gar nicht so ergiebig, glaube ich, sondern es funktioniert für mich wirklich heute, dass ich einfach manchmal Angst habe, können, Sachen zu vergessen, obwohl ich mich irrsinnig gut kann an Sachen erinnern, aber irgendwie ist das eine Angst, können zu vergessen. Und was dann effektiv steht, wäre für jemand anders jetzt, glaube ich, gar nicht so. Das sind eben nicht mehr die Geheimnisse. Die tue ich dann schon an einem besseren Ort besorgen als Agenda.
Das ist persönlich mit der Autorin Nora Zucker und mit dem Rezepteentwickler Pascal Haag. Pascal Haag, die meisten bei uns werden ja nicht als Vegetarier geboren. Also entweder verzichten die Eltern zum Beispiel schon konsequent auf Fleisch und man wächst so rein. Wie war das bei Ihnen?
Nein, ich glaube, in dieser Generation war es auch noch nicht so. Heutzutage wäre das vielleicht ein bisschen anders, dass das Kind schon als Vegetarier, Veganer aufwachsen.
Aber Sie sind mit Poulet und Wienerli und allem groß geworden.
Genau, allem viel Fleisch eigentlich. Ich habe Fleisch auch immer sehr, sehr gern gehabt.
Was ist denn passiert, dass Sie zu Vegetarier
wurden? Genau, ja, es ist ein extrem langer Prozess gewesen. Ich habe mich, ich habe klassische Kochlehre gemacht, bei verschiedenen Stationen im In- und Ausland gewesen. Und ich habe damals mit der vegetarischen Küche noch nicht so viel anfangen. Berührungspunkte waren, ich hatte eine Cousine, die sich vegan ernährt hat. Das ist so ein Berührungspunkt zu dieser Küche gewesen. Aber sonst erinnere ich mich halt, wenn jetzt mal ein Veggie gekommen ist, damals nur schon Veggie, hat die Küche-Crew geflucht ohne Ende, weil sie nicht gewusst haben, was sie machen. Es hat damals den klassischen Gemüseteller gegeben, vielleicht ein Spaghetti-Gericht und irgendwann dann später mal noch das Curry und dann hat sich's. Und ich habe dann einfach gemerkt, bei jeder Station, wo ich bin, ist das so ein bisschen das gleiche Thema. Immer das Rumgefluchen, immer das keine Ideen haben, immer das Gleiche, nichts saisonal. Und ich habe dann gemerkt, ja, ich möchte nicht, dass es mir so geht, wenn ich mal Küchenchef bin. Ich möchte, ich glaube, es wird mehr und mehr in diese Richtung gehen und mehr Vegetarier als Gäste im Restaurant sein. Und nachher,
also dann ist zuerst ein rechter Kopfentscheid gewesen,
total,
oder?
Total. Und dann habe ich mich entschieden, in Siltl zu gehen für ein Jahr. Ideen
aufzuschnappen. Das ist ein vegetarisches Restaurant in Zürich, wo es so ewig gibt.
Das älteste von der Welt sogar. Die Idee war, ein bisschen Ideen aufschnappen und dann weiterziehen, wie es halt so geht, ein Jahr, zwei. Und ja, manchmal kommt es ein bisschen anders. Ich bin dann stecken geblieben. Ich war 7 Jahre dort gewesen. Ich durfte Kochkurs leiten, war für die Rezeptentwicklung verantwortlich, die ganzen Kochschulen. Das war eine spannende Zeit.
Und, aber haben Sie noch Fleisch gegessen?
Ich habe bis zum letzten Tag noch Fleisch gegessen. Am Anfang hätte ich es mir auch nie vorstellen können, jemals Veggie zu werden. Es ist wirklich, ich hatte Fleisch sehr gerne gehabt. Ich habe mich dann aber über die Jahre sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Vor allem auch dann, als ich Kochkurs gegeben habe, halt viel gelesen, viele Dokumentationen gesehen und halt immer wieder mit dem Thema auseinandergesetzt und dann gemerkt, das stimmt einiges nicht in dem ganzen Fleischthema, Tierhaltungsthema. Und habe es aber dann trotzdem nicht geschafft. Ich hatte die Schizophrenität, das Wissen, aber nicht aufzuhören. Das hat zum einen sicherlich auch damit zu tun gehabt, weil damals als Mann ist es eh noch ein bisschen schwierig. Du hörst halt die Sprüche, oder?
Also ist das Mädchen war, vegetarisch
sein? Genau, völlig. Also als Mann bist du am Grillieren, bist
ins Steakhouse.
Genau. Und Beilage, ja, der ist jetzt im Hiltl Beilagekoch und so. Ist halt so ein bisschen das Thema gewesen. Und das ist sicherlich auch ein Grund gewesen, neben dem Thema, dass ich es geschmacklich auch schwierig war, ganz aufzuhören.
Hat es dann so eine Initialzündung gegeben, wo es dann gekippt ist?
Genau, das ist dann schrittweise gewesen. Ich war einmal auf einer Reise, wo ich war. Das war in Thailand und ich konnte nicht reisen, weil es hat so die ganze Zeit geregnet, dass alles überschwemmt war. Ich hatte ein Buch dabei von Jonathan Safran Foer, das hat «Tiere essen» geheissen. Und es hat dann wirklich mir Zeit genommen, oder die Zeit dann auch gehabt, und das Buch zu lesen. Und dann ist halt über die ganze Situation in der Tierhaltung wird geschildert. Und habe es dann aber in dem Moment immer noch nicht geschafft, aufzuhören mit Fleisch essen. Habe dann ein Bulle-Saté-Spiessli gegessen. Und das Zeichen ist dann gekommen. Mir ist 3 Tage hundsmiserabel gegangen nach dem Bulle-Spiessli.
Also es ist einfach schlicht verdorben gewesen.
Es ist verdorben gewesen und ich habe es dann wirklich als Zeichen angenommen. Ich habe nach dem Erlebnis nie mehr ein Bulle angerührt gehabt. Das war etwa im 2011 gewesen. Und habe mir dann selber eingeredet, ja, mit dem anderen Fleisch ist alles gut, die andere Tierhaltung ist super. Und dann ist 2014 eigentlich, nachdem ich im Hiltl aufgehört habe ich wirklich Zeit gehabt, mich so ein bisschen selber an mir zu arbeiten, selber alles so ein bisschen reflektieren. Und dann ist völlig klar gewesen, vom einen auf den anderen Tag habe ich dann konsequent mit dem ganzen Fleisch und Fisch aufgehört. Ja.
Von der Nora Zucker wissen wir, dass sie Fleisch isst. Sie hat gerade Odea als Bündnerfleisch abgegeben, Einstieg in der Sendung. Ich möchte ganz gerne etwas aus ihrer Kurzbiografie vorlesen, die ich gefunden habe im Netz. Da geht es nämlich auch ein bisschen um Kulinarik. Dort schreibt Nora Zucker über Nora Zucker. Sie mag Rührei mit Koriander, noch lieber Koriander mit Rührei. Sie trinkt gerne Champagner, erschrickt sich aber, wenn der Korken knallt. Menschen, die sich im Zug die Nägel abknipsen, mag sie genauso wenig wie Leberli und Rosenkohl. Da ist viel Witz und Farbe drin. Man kann ja da so mit Wort kochen, dass man etwas gespürt im Bauch und auf der Zunge. Also ist das auch Ihre Absicht, wenn Sie schreiben?
Da, jetzt gerade, wenn Sie es vorgelesen haben, bin ich gerade noch mal überrascht, wie viel Lebensmittel und wie viel Essen da drin ist. Das ist eigentlich nicht so typisch für die Art, wie ich schreibe. Also ich glaube, so viel mit Essen habe ich jetzt noch nie in so wenig Text hineingebracht.
Darf ich auch kurz dazwischen fragen? Ja. Wie Sie sagen, wenig Text. Es gibt bis jetzt noch, es gibt viele Geschichten von Ihnen, aber es gibt kein Buch von der Nora Zucker. Kurze Text, alles Mögliche. Träumt nicht jeder Autor, jede Autorin von einem eigenen Buch?
Doch, aber vielleicht bleibt es bei mir eben wirklich einfach auch der unerfüllte Traum. Es kommt mir immer so viel Leben dazwischen. Und,
also keine Zeit?
Ja, nein, das stimmt ja nicht. Nein, aber auf eine Art schon nicht so viel Zeit. Und andererseits muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich gar nicht mehr so sicher, ob das Buch das, also ein längerer Prosatext das ist, der wirklich dem entspricht. Also es ist ganz lang so die Vorstellung gewesen, ich bin dann eine Autorin, vielleicht sogar Schriftstellerin, darf ich mich nennen, wenn es druckt, das Buch in einem Hardcover im Buchladen liegt und steht Nora Zucker. So. Aber heutzutage, jetzt in der Generation, wo wir leben, ich meine, ich bin eine Autodidaktin. Ich habe weder irgendwie ein kreatives Schreiben studiert, noch bin ich jetzt irgendwie da in Schreibkurs gegangen, sondern und in dem Zusammenhang bin ich mir auch nicht mehr sicher, wie lange ich noch daran feststehe, dass ich denke, irgendwann kommt dann das Buch und habe jetzt auch beschlossen, dass ich sage, eigentlich muss ich überprüfen, Themen, die Bilder, die Szenen, die ich jetzt im Kopf habe und die ich daran arbeite, wenn ich schreibe, was fordert die für eine Form ein? Vielleicht ist es dann eben auch ein Theaterstück, vielleicht ist es dann irgendwie auch etwas Filmisches.
Sie haben ja populäre Kulturen studiert, kann man schon sagen. Filmwissenschaften, deutsche Literatur, da ist alles so. Da ist eben schon alles ein bisschen drin, oder? Wo man nachher kann, das Text dann überall
anbringen. Ja, das ist so ein bisschen, ich sage immer, es sind so die Orchideenfächer im Studium. Das haben viele gemacht, die nachher auch nicht so recht gewusst haben. Sie haben einfach noch ein Studium machen und haben dann das gewählt, weil man ist so ein bisschen ganz viel, aber vielleicht auch dann nicht so konkret.
Ist es bei Ihnen anders gewesen?
Nein, das Studium habe ich ganz ehrlich gemacht, um mein Elternhaus zu beruhigen. Also, ich meine, muss ich sehr ehrlich sein. Ich bin in einem sehr akademischen Elternhaus aufgewachsen, habe eine unglaublich schwierige Schulzeit gehabt, wirklich sehr, sehr schwer. Und habe dann aber doch mit Ach und Krach dann noch eine Matur gemacht und habe dann gefunden, so, jetzt hast du die Matur, jetzt machst du noch wenigstens den Bachelor. Das ist damals noch so, hat man dann noch nicht gesagt, ja, ohne Master musst du ja gar nicht erst an die Uni. Ich habe den Bachelor gemacht in dem und habe das Gefühl, mal, jetzt habe ich das gemacht und jetzt kann ich mich ins Künstlerprekariat begeben, ohne schlechtes Gewissen. Und muss aber sagen, ich habe beim Studium schon gelernt, ich habe es nicht so blöd, aber gelernt lesen, also wie lese ich Text, wie bearbeite ich Text, wie denke ich darüber nach. Habe glaub gelernt argumentieren und habe aber auch gemerkt,
haben Sie das müssen lernen im Studium? Weil ich stelle mir die heilige Mutter ist Germanistin gewesen, haben Sie mir erzählt, der Vater Pfarrer. Mhm. Ich meine, da wird ja wahrscheinlich diskutiert worden sein. Jetzt hätte ich fast gesagt, am Teufel ein Ohr ab, das wahrscheinlich nicht im Pfarrhaus, aber da wird sicher ganz
viel geschwätzt worden
sein, oder?
Ja, bestimmt. Also klar, ich meine, ich bin aufgewachsen mit der Selbstverständlichkeit an zum Beispiel Bücher. Ich meine, meine Eltern hatten Bibliotheken gehabt. Also ich bin wirklich, wir haben ein paar tausend Bücher in diesem Pfarrhaus gehabt. Und ich bin auch, ich habe Kinderbücher gehabt, man hat sehr, also ich habe da, Fernsehen ist ein ganz anderes Thema gewesen. Fernsehen ist eigentlich eher verboten gewesen, aber lesen und so, ganz klar. Und, es ist viel geredet worden, aber ich bin halt auch sehr lange ein Einzelkind gewesen. Das heisst, ich bin ganz oft halt vor allem mit Erwachsenen gewesen. Und mit Erwachsenen, gut ausgebildeten, intellektuellen Menschen, die mit aller Liebe, aber dann manchmal halt schon ein bisschen anders schwätzen, als wenn du als kleines Kind dabei bist. Und ich glaube, dort hat es eigentlich angefangen, dass ich mir eine Parallelwelt für mich erfunden habe. Also wenn die Erwachsenen am Tisch gesessen sind und debattiert haben und Wein getrunken haben und so, dann konnte ich dort ja bedingt partizipieren. Das heisst, ich habe dann halt einfach gedacht, ja gut, in dieser Zeit erfinde ich mir dann halt auch so eine Tischrunde, oder? Und dann hat es angefangen, glaube ich, relativ stark, dass ich dann ja erfundene Freunde hatte und Figuren, die immer wieder auftreten sind in meinen Geschichten. Und die Geschichten haben meine Eltern dann schon müssen ablösen. Und dann sind sie lang geduldig gewesen und irgendwann ist so ein Aufnahmerekordergerät von mir gestanden in meinem Kinderzimmer, wo mein Vater gesagt hat, «Lass noch, einfach wenn du auf den Rotknopf drückst, dann nimmt es auf. Ich muss jetzt arbeiten.» So. Und es gibt wirklich ganz viele alte Kassetten, wo ich dann einfach auch auf eine Art persönlich gesagt habe, ja gut, wenn der Vater muss arbeiten, leuchtet mir ein, dann schwätze ich halt in das Apparat rein. Und
das Tonband, Pascal Haag. Ich habe nur gesehen, dass sie gerade, wo Nora Zucker da vom Tonband und Aufnehmen erzählt hat, sind bei Ihnen auch Bilder gekommen, oder?
Ja, ja, mir ist das auch ganz ähnlich gegangen. Ich habe auch meine Welt mit dem Tonbändli aufgebaut gehabt, oder meine Parallelwelt. Ich habe Fußballkommentator bin ich gewesen. Ich habe ganze Saisons aufgenommen. Ich habe Radiomoderator bin ich gewesen. Ich habe den ganzen Tag lang wirklich Kassetten vollgespielt mit drauf reden, aber auch mit Songs dann drauf aufnehmen. Ja.
Also so als Kind sind das Traumberufe
gewesen. Fußballmoderator und Fußballkommentator oder Radiomoderator, das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich gerne gemacht hätte. Ja.
Trotzdem so ein bisschen eine Verbindung hat es zu der Gastronomie, die Sie heute machen. Ihr Vater war, glaube ich, kaufmännischer Angestellter gewesen, aber Ihre Mami hat im Service gearbeitet und ist aus dem Bereich Hotel-Gastro gekommen.
Ja, ich glaube, das Gastro-Blut kommt definitiv von ihr. Sie hat damals, auch als wir klein waren, ist sie Hausfrau gewesen, hat aber ab und zu trotzdem auch noch Teilzeit in der Gastro gearbeitet, in verschiedenen Caterings oder in einer Bar. Und ja, das ist mir dann sicher so ins Blut geworden. Und sie hat auch immer viel gut daheim gekocht. Und dort ist auch die Liebe dann, glaub, zum Essen gekommen. Mhm. Und wenn sie dann amigs nicht rum war, habe ich dann den Part übernommen vom Kochen. Und das habe ich dann auch sehr gerne gemacht. Ja.
Nora Zucker hat vorher gesagt, sie sei fast ein bisschen wie ein Einzelkind aufgewachsen. Sie hat einen Bruder, einen kleineren, der 5 Jahre jünger ist. Ihre kleine Schwester ist auch 5 Jahre jünger. Also das ist noch so eine Parallele. Haben Sie auch das Gefühl gehabt, das ist am Anfang ein bisschen ein Einzelkind und plötzlich sitzt auch noch jemand mit am Tisch oder liegt in der Wiege? Wie haben Sie das erlebt, als Sie das Geschwister bekommen haben?
Ja, total. 5 Jahre ist ein riesen Gap dazwischen. Das ist eine ganz andere Welt. Ich habe auch... Der erste Frust war dann, am ersten Tag, als ich erzählen in Kinski, ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Meine Eltern sind dann nicht mich in Kinski begleitet. Die Nachbarin hat das machen müssen. Und dann war natürlich schon so ein bisschen der erste Frust da gewesen. Und ja, bei 5 Jahren ist eine riesige Zeitspanne. Und es ist dann auch sehr lang gegangen, bis wir so ein bisschen zusammengekommen sind. Mhm.
Wie würden Sie beschreiben, so die Heime? Was war das für ein Zuhause, für ein Elternhaus?
Wir waren so ein bisschen Mittelstand. Wir sind, der Papi hat viel gearbeitet, die Mutter zuhause, aber auch eben am Wochenende in der Gastronomie. Wir sind in den Ferien oft reisen. Meine Mutter hat früher in der Saison gearbeitet in den Bergen und darum sind wir in der Skiferie immer in Andermatt gsi, wo sie auch gearbeitet hat. Dort hat sie so ein bisschen die Leute kennengelernt. Wir sind aber auch im Sommer oft reisen. Das ist schon etwas, was wir eigentlich alle Jahre immer gemacht haben.
Was so ein bisschen geprägt hat. Wenn Ihre Kindheit, Pascal Haag, etwas zum Essen wäre, was kommt Ihnen in den Sinn? Was war das Lieblingsessen gewesen?
Mein Lieblingsessen, ich darf es fast nicht sagen. mein Lieblingsessen ist eigentlich Fleischkäse mit Herdöpfelsalat. Und der Fleischkäse war eigentlich nur Nebensache gewesen. Es ist in erster Linie ist um den super feinen Herdöpfelsalat, den meine Mami gemacht hat. Und der Fleischkäse ist einfach die Beilage, die es einfach noch dazugegeben hat, die mega gut gepasst hat, so ein bisschen mit Senf und so. Das ist eine perfekte Kombination gewesen und das hat halt wirklich harmoniert.
Auf das müssen Sie jetzt verzichten, weil das gibt es nicht im Veggie, oder? Kann man Fleischkäse ersetzen?
Nein, ich muss nicht verzichten. Für mich ist natürlich wichtig, dass ich die Kindheitserinnerungen, das ist A und O oder von der Küche. Das ist auch der Grund, warum es ist immer so ein Thema, ja, warum muss jetzt Fleisch ersetzt werden? Warum gibt es all die Fleischalternativen? Ich glaube, in unseren Breitengraden ist es halt wirklich so, wir wachsen mit Fleisch auf. Das ist in Indien völlig anders. Dort wachst du mit Gemüsegurries auf. Und dort ist es kein Problem, das dann über die Jahre so weiterziehen. Aber wir wachsen mit Fleisch auf und das sind Erinnerungen. Und der Herdöpfelsalat ist einfach nur halb so gut, wenn es nur der Herdöpfelsalat ist. Und darum habe ich dann für mich so ein bisschen vegetarisch bzw. Vegane Variante von einem Fleischkäse entwickelt. Auf Basis von Weizengluten, wo ich den mache, mit Räuchertofu, das noch so ein bisschen Rauchgeschmack drin hat, mit diversen Gewürzen. Und es geht halt wirklich um so ein bisschen das Raucharoma, aber auch um die Konsistenz. Und die Konsistenz kriege ich definitiv an. Und mit einem feinen Senf, so einem perfekt guten Herdöpfelsalat, ja, ein Traum. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht etwas, was ich für ein Koch-Event würde kochen, sondern es ist wirklich nur für
um die eigenen Erinnerungen an Kindheit ein bisschen aufzuköcheln.
Darf ich dazu etwas fragen, wegen privat und beruflich kochen zum Beispiel? Also wie ist das bei dir? Also gibt es dort eine klare Trennung, dass du einfach kannst privat in der Küche stehen und kochen kannst? Oder ist das immer dabei mit, das ist ja mein Beruf? Und,
es ist schon immer dabei. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, weil ich es halt nicht räumlich trennen kann, also weil ich die Rezeptentwicklung daheim mache. Was positiv ist, also ich kann die guten Sachen, die ich entwickle, dann auch immer essen. Wenn es nicht gut ist, dann muss ich es dann auch essen. Und ja, natürlich gibt es auch die Momente, wo, weil ich einfach so viel anderes zu tun habe, bürotechnisch, wo ich einfach nicht noch Zeug entwickeln kann. Und dann ist das klassische Zeug, halt schnell-schnell-Küche, wo dann auch so wenig Aufwand wie möglich sein muss. Ja.
Nora Zucker, wir haben noch ein verstecktes Talent, wo wir bis jetzt noch nicht darüber geredet haben. Sie hätten eine echte Alternative gehabt zum Schreiben, zum einen anderen Weg gehen. Sie haben 13 Jahre lang Geige gespielt im Jugendsymphonieorchester. Sie sind so gut gespielt, da wäre eigentlich auch der Weg über das Konzi und in eine Profimusikkarriere möglich gewesen.
Ja, wobei eben für das, also ich bin relativ jung gewesen, ich habe halt so angefangen mit irgendwie 7 und habe dann bis 20 gespielt. Aber es hat halt auch die gegeben, die mit 3 angefangen haben und ein absolutes Gehör haben. Und das hat man dann irgendwann, dort hat sich dann so ein bisschen, haben sich die Wege getrennt, also wo man wie gewusst hat, ich bin, und das ist natürlich, das ist wie beim Spitzensport, stelle ich es mir vor, oder beim Ballett oder so, dass man sagt, okay, dass man wie plötzlich merkt, man ist mit 19 schon zu alt, um noch wirklich dann eine Solistenkarriere zu machen. Aber ich habe 13 Jahre lang gespielt und bin auch so zum Beispiel einmal auf Kanada gekommen und einmal auf Südkorea auf Tournee. Und dann hat es aber in Südkorea haben wir also Open Air gespielt. Dort hat man extra so einen Rasen für uns angesetzt, ein Jahr vorher. Und dort hat es blühende Kakibäume gehabt. Und ich habe ziemlich direkt über meinem Pult, wo ich gesessen bin, eine vollreife Kaki gehabt. Und die Brahms-Symphonie war eigentlich meine letzte Brahms-Symphonie, die ich immer im Kampf gegen die bricht sie ab, geht sie auf mein teures Instrument. Wenn die mir in das Holz reingeht, dann muss ich, glaube ich, nicht mehr heimkommen. Und einfach die Symphonie habe ich dann nochmal gespielt, als wäre es Gechts um Leben und Tod. Und mit dem Schlussapplaus und dem Weggehen von der Bühne ist die Kacke dann runtergetatscht.
Aber nicht aufs Instrument.
Nein, ich bin schneller gewesen.
Jetzt will ich doch noch, vielleicht jetzt tönt das natürlich nach Hochkultur, oder? Also Brahms und Geige spielen und so. Und es gibt aber so Gerüchte, dass sie die Heime, wenn sie Fernsehen schauen, auch einen völligen Liebeskitschfilm schauen können, dass sie am Kiosk Trash-Literatur kaufen vielleicht auch und lesen. Stimmt das?
Das Gerücht tue ich gerne hiermit bestätigen und sage, das stimmt. Ich habe Kiosk-Roman, das schaue ich eher so ein bisschen beruflich an. Dort interessiert es mich wahnsinnig, mit denen als Textautor zu arbeiten. Wenn man die so ein bisschen dramaturgisch gut zusammenstellt, funktioniert das auf der Bühne. Also ich habe schon ein paar Lesungen gemacht. Die Leute
so mit Arztromanen und Jerry Cotton oder
ja,
was?
Ja, alles. Also ich habe, es gibt dann erotische Romane, das heisst dann Tiffany Hot und Sexy, oder dann gibt es den Highlander und spielt dann eher in einer früheren Zeit. Und es sind immer so klassische Narrative, die erzählt werden. Und es gibt schon auch den Arzt und Krankenschwester und so. Aber dort muss ich sagen, das ist eher etwas, was ich dann eben schaue. Also mit den Büchern, mit den Kiosk-Romanen arbeite ich eigentlich. Weil ich finde, es hat eine Berechtigung, diese Textsorte. Und ich finde es spannend, wenn man eben sich auch anderes Zeug anschaut. Aber wirklich, das ist nicht einmal das Gerücht. Ich schaue sehr viel so ZDF-Herz-Kinofilme. Die kommen immer am Sonntag auf dem ZDF, 20:15 Uhr. Und ich schaue zum Beispiel «In aller Freundschaft die jungen Ärzte». Das ist eine Arztserie. Das konsumiere ich regelmäßig, wobei ich es wirklich mache, zum parallel zum Beispiel auf dem Hometrainer Velo fahren. Also es ist für mich eine Kombination von, ich bin nicht 100% nur da und schaue es wie andere Filme, sondern es ist so ein bisschen Unterhaltung. Und es gibt mir manchmal schon so ein bisschen das Gefühl von, auch ich habe genug tiefschürfende Sachen, sonst, die ich verhandle in meinem Leben, im Beruf und was in der Welt passiert. Und darum finde ich es total wichtig, dass man etwas hat, wo einfach auch, ich meine, bei so diesen Genres weiss
also
ich,
sie heulen dazu, sie fühlen
nein,
mit.
Nein, das nicht mehr, aber das habe ich früher mit guten Zeiten und schlechten Zeiten gemacht. Aber das Erwartbare gibt einem irgendwie auch so ein bisschen ein Gefühl von Halt, weil mit dem Anfang der ersten 30 Sekunden, die zwei Figuren, die ins Bild kommen und sich noch nicht kennen, die heiraten am Schluss. Es ist immer das Gleiche und trotzdem schaut man 90 Minuten die Verstrickungen an, bis es dann aufgelöst wird.
Pascal Haag, ich will noch auf schwierige Momente kurz gekommen im Leben. Jetzt haben wir so ein bisschen über alles geredet, was so ein bisschen funktioniert und was man machen und ausprobiert. Sie haben vor 3 Jahren eine Partnerin kennengelernt, sind mit der Frau glücklich zusammen, haben aber müssen damit umgehen, dass sie kurz nachdem sie zusammengekommen sind, eine Krebsdiagnose bekommen hat, ihre Partnerin. Wie ist das, wenn das Glück und eigentlich so die Angst und der Schmerz so nah zusammen sind in so einer Partnerschaft?
Ja, ich glaube, das Krasse war wirklich, dass es so ziemlich genau zum Zeitpunkt, wo wir so ein bisschen zusammengekommen sind, die Krankheit gekommen ist. Und ja, für mich war dann eh klar, das ändert nichts an dem Ganzen. Und ich glaube, als erstes muss ich wirklich mal sagen, ich habe einen mega riesigen Respekt und Hochachtung, wie sie das alles meistert. Und das habe ich ihr gegenüber, aber auch allen anderen, die mit schwierigen Krankheiten dealen müssen. Das ist so schrecklich. Meine Schwester hat seit 10 Jahren hat sie MS, die auch eine mega schlimme Krankheit ist. Und meine Partnerin meistert das wirklich total positiv und macht das grossartig. Und was macht das mit mir? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es ist zum Teil eine grosse Wut da, gegen alles. Es ist Frust, es ist aber auch Demut dem Leben gegenüber. Vielleicht sich nicht mehr über all die Kleinigkeiten ärgern, wo sich sonst alle darüber ärgern. Vielleicht können darüber wegsehen. Ich schaffe es nicht immer, aber es ist sicherlich besser als früher schon. Und ja, und dann kannst du natürlich auch, wenn du es schaffst, das Amix ganz mal auszublenden, kannst du natürlich auch, hast auch viele schöne Erlebnisse und ja, Momente.
So dass die Schwierigkeit in einer Beziehung, wenn es jemandem von beiden gesundheitlich nicht so gut geht, das kennt Nora Zucker auch. Und sie sind das gewesen in der Beziehung, wo Hilfe gebraucht haben, wo hilflos gewesen sind nach einem Unfall. Sie sind von einem Bus überfahren worden. Ganz kurz, so ein bisschen Zusammenfassung, wir wollen in das Unfallprotokoll, aber es hat sie schon sehr viel Kraft und Zeit gekostet, oder?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also das ist im Juni 2018 passiert. Und irgendwann verliert man, glaube ich, jetzt das Zeitgefühl. Also ich habe am Anfang noch lange gefragt, ja, wann ist es wieder wie vorher? Wann kann ich wieder heim?
Oder also Sie sind überrollt worden von einem Bus?
Ich bin von einem VBZ-Linienbus. Ich bin über die Straße, nicht über den Zebrastreifen. Wir waren gegenseitig im toten Winkel voneinander, haben uns nicht gesehen. Und ich bin dort zwischen das Rad hineingesogen worden und bin dann vom Bus überfahren worden. Wobei er eben Vollbremse und Notbremse auf meine Beine gemacht hat. Und dann musste er nochmals von mir oben runterfahren. Das hat wiederum dazu geführt, dass durch diese immense Krafteinwirkung und Gewalteinwirkung von so Reifen, wo ja so einem Bus ist, ja schon gut einmal 20 Tonnen, oder? Und ich bin jetzt 150 Kilo, also das ist dann im Verhältnis ein bisschen grotesk auch. Das hat einfach dazu geführt, dass es mir eigentlich einfach alles, was wir haben, um unsere Knochen herum an Weichteil an den Füßen und in den Waden verrissen hat. Und das ist jetzt nicht so vegetarisch, darum gehe ich jetzt auch nicht ins Detail. Und dann hat man viel operiert und konnte die Beine rekonstruieren, also mit der eigenen Rückenmuskulatur und mit Haut von anderen Stellen am Körper. Und dann ist es aber darum gegangen, ich habe wieder müssen lernen laufen, und zwar also von Grund auf. Und ich habe es ja, können. Ich bin aber zum Beispiel vor einer Stege gestanden und habe nicht mehr gewusst, wie das geht. Oder? Und so weiter. Also, das heisst, es waren lange Spitalzeiten gewesen. Ich habe jetzt aber einen Verlauf, wo sich auch so die Ärzte nicht so ganz können erklären, dass ich so viel wieder kann. Und gleichzeitig, ja, muss ich auch sagen, ich bin sehr demütig, sehr oft, aber im letzten Sommer zum Beispiel konnte ich noch viel besser damit umgehen, dass ich nicht baden darf, dass ich im Schatten bleiben muss, dass ich immer dicke Kompressionsstrümpfe habe. Und jetzt, so diese Woche, in den letzten paar Tagen, wo es so warm wird, bin ich ein bisschen in einer Form von Melancholie oder auch vielleicht in der Aggression hineingefallen, dass ich sage, hey, nein, ich würde jetzt auch blutige Beine haben und rumlaufen, aber meine die Transplantate sind noch so empfindlich, dass einfach auch durch Blutung, oder? Man hat die mit den Gefäßen unten wieder angebaut an den Füßen, die Muskeln, oder? Also die Durchblutung ist ganz zentral. Und es leuchtet mir total ein, dass ich die Strümpfe anlegen muss. Aber jetzt finde ich es nicht mehr so cool, bin nicht mehr so demütig und schäme mich dann aber manchmal gerade dafür, dass ich jetzt nicht wie der Buddha im Schatten sitze und denke, so, oder?
Das hat Ihnen auch eigentlich ein Date versemmelt, der Unfall, oder? Wo sich im Nachhinein als ein wichtiges Date herausgestellt hat. Das ist nämlich Ihr Partner heute und mit ihm haben Sie abgemacht gehabt. Und sind am Abend vorher eigentlich haben sie diesen Unfall gehabt. Jetzt steht er also dort und wartet auf sie und sie kommen nicht.
Genau. Und also, um es noch ein bisschen einfach verrückter machen, die Geschichte, es war halt so, dass wir abgemacht haben, wir würden beide gerne mal einen Tanzkurs ausprobieren, so ein bisschen Komfortzone verlassen, oder? Ich war keine Tänzerin, er auch nicht. Es kommt eher ein Sportler als ein Tänzer. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das. Das ist doch cool. Und das war der Abend gewesen, der 19. Juni, 18. Juni, wo wir uns zusammen schauen, was gibt es in Zürich für Tanzkurse. Und dann muss man sich das vorstellen, oder? Dann kommt nichts, er wartet, die schreibt nicht, dann denkt man sich vielleicht auch so, okay, ui.
Den Mut verlassen,
aber dann könnte man es ja irgendwie auch sagen, oder? Wäre ja doch die feine Art und so. Und dann viel, viel später, ich war auf der Intensivstation gewesen, relativ in einem anderen Bewusstseinszustand und irgendwann fällt mir um Himmels Willen. Jesus Gott, was denkt jetzt der von mir? Jetzt bin ich da. Es war schon 8 Uhr, wir hätten, glaube ich, 6:30 abgemacht. Und dann habe ich die Pflegerin dort gesagt, sie müsste mir helfen, ich muss dem jetzt schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, wer schreibe ich jetzt? Dann schreibe ich, wie sie ist, oder? Lieber XY wurde von einem Bus überfahren, kann leider heute nicht kommen. Sie sagen auch, ich muss 8 Wochen im Spital bleiben. Ich meine, 8 Wochen habe ich auf dem Rücken liegen und habe mich nicht bewegen. Ich habe gedacht, aber nachher laufe ich auf 2 Beinen aus dem Spital raus. Nein, ich bin dann ja 10 Wochen in der Reha-Klinik gelernt laufen. Und im ersten Moment hat er natürlich gedacht, also...
Kreative Ausrede?
Ja. Und dann hat es wie einen Moment gebraucht, dass ich auch sagen konnte, nein, das stimmt. Und dann hat er wie entschieden, und das weiss ich bis heute nicht, woher, dann besuche ich sie halt mal im Spital. Und dann bin ich dann im Unispital gewesen und so, ich glaube, 2-mal dort noch, also so im Abstand von 2 Wochen, ist er dann mal noch auf Besuch gekommen. Und ich meine, das war einfach absurd gewesen. Normalerweise bin ich die, wo irgendwie dann auch so ein bisschen vielleicht die, oder so bin ich mir gewöhnt gewesen. Ich bin die, wo bei den Dates vielleicht viel schwätzt und dann will man ja auch irgendwie sich von einer guten Seite präsentieren und man überlegt sich, was man anlegt. Man will halt etwas sein oder jemand sein und vielleicht auch so ein bisschen Sachen unterstreichen, wo man meint, das sei dann wichtig, so in dieser Casting-Situation, oder was? Und das hat einfach nicht funktioniert. Also, ich meine, ich bin schwerst verletzt mit 2 aufgebundenen Beinen, mit Metallgerüsten dabei, in dem Spital gelegen und also habe alles das, wie ich gemeint habe, funktioniert kennenlernen und was man da alles muss können sein und zeigen und wie man muss schön sein und so, hat nicht funktioniert. Aber ich bin halt in dem Ausnahmezustand bin ich so ich gewesen. Und alle die Sachen, die mich, glaube ich, ausmachen, also mein Humor, der dann auch noch zugespitzt war, das war alles in so einer Intensität gewesen. Und er sagt heute auch, wie du vorher gesagt hast, Pascal, einfach die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, eben zum Beispiel mit dem Humor, aber auch, ich meine, dann sind dann so SMS gewesen, wo ich in der Reha-Klinik war, dass ich ihm vielleicht mal geschrieben habe, konnte heute 100 Meter gehen, ohne dreimal mich hinzusetzen. Das ist nicht gewesen, oder? Das ist der Inhalt auch in dem.
Auch völlig
so, gleich, ja. Das ist aus, also da hat sich etwas wie ausgehebelt an diesen Regeln und diesen Games und schreibe ich zurück oder nicht und so. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch keine Zeit gehabt. Oder ich habe dort lange nicht gewusst, habe ich mich verliebt oder nicht. Es war einfach spannend, jemanden kennenzulernen. Aber ich habe auch gesagt, also es wäre vermessen, in so einer Ausnahmesituation zu überlegen. Ich hatte keine Zeit gehabt, oder? Das hat mich aber auch total fokussiert, dass ich gesagt habe, gut, um was geht es denn? Und irgendwann habe ich gemerkt, der kommt ja immer wieder, der kommt dann in das Spital, der kommt in die Reha-Klinik, macht den Weg. Plötzlich habe ich mir gedacht, ja, also entweder ist es ein Psychopath oder er meint es ernst, oder? Und beides macht mir gleichermaßen Angst. Und dann war es aber zum Glück das Zweite, er meint es ernst. Und dann habe ich aber wie ich mir müssen überlegen, was ich da damit mache. Und es hat dann so viele Sachen sind wie auf seinen Platz gefallen. Es hat wie Sachen geklärt. Und Schwierigkeiten oder schwierige Momente kommen eigentlich erst jetzt so, dass ich das Gefühl habe, man hat dann also die Phase von, es ist alles so ein bisschen, man ist so ein bisschen high, oder? Ich quasi, ich habe überlebt und aber jetzt so nach eineinhalb Jahren, wo man auch nicht mehr ständig überbetreut ist von dieser Spitzenmedizin und viel allein muss und wenn ich dann so sage, dass mit diesen Strümpfen ist einfach furchtbar, dann und verzweifelt bin, also jetzt gerade in den letzten zwei Tagen ist es zum Beispiel ganz schwierig gewesen, er sagt einfach, er sei dann, hat so eine Hilflosigkeit, oder? Weil er sagt, was kann ich dir sagen? Oder? Ja, was nützt dir? Also oder?
Das ist schrecklich. Die,
was kann ich sagen? Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Und ich habe dann manchmal die Vorstellung, er müsse doch jetzt irgendwie ausflippen und sagen, ja, der blöde Bus, und es ist furchtbar. Aber was nützt mir nichts? Er macht es brillant. Und gleich ist mir ja zu den Menschen, die ich glaube, sind einem so nahe. Manchmal bin ich auch ganz wahrscheinlich auf eine Art, trifft ihn dann sehr unmittelbar die Verzweiflung und der Mut, der mich
das
verlässt.
Das kennst du, Pascal.
Ja, völlig. Es ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Die ganze Situation bei uns ist auch, es ist ja nicht nur der Krebs, der da ist, sondern es sind auch diverse Operationen, dann Reha, lange Zeit auf der Reha, Chemotherapie, all die Auswirkungen und ja, und eben die Rolle von, wo du jetzt von deinem Partner beschrieben hast, da fühle ich sehr mit. Ja.
Was man muss sagen, was man jetzt nicht sieht, weil wir Radio sind und kein Fernsehen, das ist, dass ihr nämlich beide in der Zeit, wo wir über das geredet haben, trotzdem sehr verliebt reingeschaut habe.
Ich tue es ausrichten.
Also das scheint so viel rum zu sein und auch natürlich eine Riesenkraft, wenn man solche Situationen kann meistern kann. Und vielleicht, wenn man zuhört, kann man ein bisschen etwas von dem mitnehmen, von dieser Kraft. Und weil die Situation jetzt gerade auch für alle vielleicht nicht ganz einfach ist, wo wir gerade drinnen sind, möchte ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken für die Offenheit. Ich glaube, man kann etwas holen aus dem, wenn man merkt, ey, es gibt so viel Schwieriges im Leben und man kann es überwinden. Und ich wünsche Ihnen, Ihren Partner und Partnerinnen und allen, die uns jetzt zuhause zugelassen haben, wunderschöne Ostern. Einfach einmal ein bisschen relaxen, auf dem Balkon hückeln und das Leben geniessen. Auch wenn die Welt im Moment sehr klein ist. Es ist eine kleine, schöne Welt. Schöne Ostern. Ade miteinander.
Das Persönliche ist heute live hier aus dem Radiostudio Zürich gekommen. Daniela Lager, ihre Gäste waren die Autorin Nora Zucker und der Fegi-Koch Pascal Haag. Technik Fabian Lehmann. Können Sie nochmal hören? Entweder heute Abend nach den 10 Nachrichten, auch wieder hier auf SRF 1 oder dann schon gleich jederzeit auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.